So, ihr Lieben, nachdem wir gestern Abend schon so ein bisschen hineingestiegen sind in das Thema dieser Woche, Leben und Lieder Davids, und ich euch gesagt habe, dass ich die Morgende mehr mit den Liedern Davids verbringen möchte, steigen wir heute Morgen mit einer ersten kleinen Andacht ein zu einem Lied des Davids, und das steht natürlich unter dem Stichwort, dass ich für die ersten Einheiten überhaupt für mich benenne. Ihr bekommt Skripte, da findet ihr noch mehr Material heute Abend. Heute Morgen gebe ich keine Skripte aus, das mache ich dann heute Abend, die liegen schon bereit hier. Aber heute Morgen einfach nochmal, dass was wir über den David beginnen zu sehen, auch gestern schon begonnen haben zu sehen, steht für mich unter dem Stichwort Identität. Irgendwo mal in der Geschichte im 1. Samuel 18,18 sagt der David von sich: Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Sagt er dem Saul mal in einer Situation. Und ich will diese Frage aufgreifen, die David für sich stellt: Wer bin ich? Und ich stelle es unter den Begriff der Identität und möchte das zunächst mal, bevor wir dann eins seiner sehr bekannten Lieder anschauen, noch ein bisschen so nachklingen lassen und ein paar Worte dazu sagen. Identität. Die Frage, wer ich bin, ist eine der zentralsten Fragen unseres Lebens. Wer oder was bin ich? Was macht mich aus? Ich muss heute Morgen noch ein paar Personalausweise kopieren und einreichen. ID-Cards. Ja, wer bin ich denn jetzt? Das Bild, was ich da von mir sehe, bin ich das? Bin ich mein Name? Bin ich mein Alter? Bin ich meine Herkunft? Mein Geburtsland? Natürlich, das bin ich alles. Mein Name ist meine Familie, mein Vater, meine Mutter. Das, was diese ID-Card von mir verrät, mein Geburtsdatum, Geburtsort, das sind alles ganz, ganz wesentliche Dinge, die unsere Identität ausmachen. Ist ja schon spannend, wenn wir uns kennenlernen, wonach wir fragen, ja? Was macht uns aus? Eine meiner ersten Fragen ist meistens: Was machst du beruflich? Das ist eine ganz starke Komponente unserer Identität, denn das, was ich bin, was ich kann, was meine Persönlichkeit ausmacht, drückt sich im Idealfall auch aus in meinem Job, in dem, was ich tagtäglich tue. Es gibt Menschen, die sagen, nein, das ist bei mir nicht so. Ich drücke mich mehr in meinem Hobby aus und beruflich, das ist nur zum Geld verdienen. Ich leide mich da irgendwie so durch. Gibt's auch. Aber grundsätzlich ist eher das, was ich tagtäglich tue, auch ein Ausdruck von dem, wer ich bin. Es prägt mich auch. Was ich jahrelang tue, prägt mich. Aber das ist die Frage, will ich das, was ich tue? Bin ich das, was ich leiste? Bin ich das, was ich selber von mir sehe im Spiegel? Bin ich das, was ich von mir selber weiß? Oder bin ich das, was andere in mir sehen? Das ist auch eine spannende Frage. Wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer hat ein ganz bekanntes Gedicht geschrieben unter genau dem Thema. Wer bin ich? Schreibt Bonhoeffer im Gefängnis. Und er sagt: Wer bin ich? Bin ich das, was die anderen Menschen hier im Gefängnis von mir sagen und was sie in mir sehen? Sie sagen von mir, ich komme morgens aus meiner Zelle wie ein Fürst. Aber ich fühle mich ganz anders. Ich fühle mich wie ein Verlierer, ich fühle mich wie einer, der in Zweifeln versinkt. Bin ich das, was andere in mir sehen, sagt Bonhoeffer, oder bin ich das, was ich von mir weiß oder über mich fühle? Spannende Frage. Identität. Wer sind wir? Das, was andere in uns sehen, das, was wir über uns wissen und fühlen. Wenn es um Identität geht, ist übrigens hier in Südtirol auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Bin ich jetzt Südtiroler, deutschsprachig, bin ich Italiener, also nicht Südtiroler, vielleicht sogar noch Ladiner. Wie definiert sich meine Identität? Auch eine nächste Frage. Ich würde sagen, das ist eine meiner Lektionen über die Jahre. Eine gesunde Identität definiert sich weniger aus einer Abgrenzung, sondern mehr aus einer Zuordnung. Positiv wissen, wer ich bin, und nicht negativ wissen, was ich nicht bin. Und wisst ihr, dass wir uns oft definieren über das, was wir nicht sind? Ich bin kein Italiener, ich bin kein Deutscher. Deutscher, das kann ich gar nicht, will ich gar nicht sein. Was will ich nicht sein? Wir definieren uns gerne über das, was wir nicht sind, als Christen, ganz gern. Wir sind nicht katholisch, wir sind nicht evangelisch, wir sind nicht freikirchlich, wir sind das. Ja, was bist du denn dann? Und ich finde, eine gesunde Identität kann nicht aus dem herauskommen, was wir nicht sind, sondern aus dem, wer wir sind. Positiv. Das sind so ein paar Spannungsmomente, die ich da so benennen möchte, rund um das Thema der Identität. Und ich glaube, wir sind berufen dazu, in einer gesunden Identität zu ruhen. Das ist das, wo Gott uns haben möchte, wo David auch uns etwas zu sagen hat. Wenn es um Identität geht, gibt es auch zwei Extreme, würde ich sagen, in die wir Menschen gerne verfallen. Das eine ist, wir können zu gut von uns denken und wir können zu niedrig von uns denken, zu schlecht. Du darfst dich mal fragen, in welche Gefahr rutschst du lieber rein? Denkst du gerne zu gut von dir, zu hoch, zu wichtig? Oder denkst du eher genau das Gegenteil, dass du dich selbst gar nicht so wichtig nimmst, wie du solltest? Meine Vermutung, meine Theorie ist, dass bei all dem Egoismus, den wir um uns sehen, und bei all dem Prahlen und bei all dem sich groß machen, glaube ich, meistens dahinter steckt, dass die Menschen eigentlich zu klein von sich denken. Dass man an sich selbst verzweifelt. Aber je kleiner ich von mir denke, desto größer muss ich mich nach außen aufblasen. Das ist so eine Geschichte. Ja, je weniger ich mir selber wert bin, je weniger ich ruhe in einer gesunden Identität, desto mehr muss ich vorgeben, etwas zu sein, was ich vielleicht gar nicht bin. Und es gibt viele Menschen, die ruhen in einer externen Identität, nach dem, was sie nach außen darstellen. Übrigens hier im Land auch ganz wichtig, sehen und gesehen werden. Was stelle ich dar? Alles so Stichworte. Und ich frage mich jetzt beim David, wie war denn das? Wir haben jetzt gestern Abend begonnen, ein bisschen was von dir zu sehen. Du fragst dich, wer bin ich? Und wir werden heute Abend, werden wir auch etwas mehr noch über den David sehen und seine Identität nochmal auch ein bisschen konkreter definieren und anschauen. Aber wir haben ein Wort von ihm, einen Text von ihm, der uns eigentlich einen Einblick gibt in seine Identität und in das Geheimnis seiner Identität. Und da darf er uns heute Morgen ganz schön was schenken und mitgeben. Psalm 139 von David. Und David, bei all dem, was ihn ausmacht, er ist Musiker, er ist der Sohn des Isai, er ist aus Bethlehem, er ist aus dem Stamm Juda, er ist ein sehr gut aussehender junger Mann. Er kann reden, hören wir von ihm. Er kann auftreten. Also der Mann hat eine Menge zu bieten. Aber bei all dem, was wir rund um den David über ihn lesen und erfahren, würde ich sagen, ist das Herzstück seiner Identität das, was wir in Psalm 139 finden. Er ruht in einem Geheimnis. Und Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, der hat ja gesagt, der Mensch findet sich im Gegenüber. Er hat es anders ausgedrückt. Martin Buber sagt, das Ich findet sich im Du. Das Ich findet sich im Du. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Deshalb sind ja auch die allerersten Lebensmonate eines Neugeborenen so wichtig, weil das Neugeborene sich an der Mutter findet, am Vater findet, an Geschwister. Im Begegnen mit dem unmittelbaren menschlichen Gegenüber finde ich mich selbst. Das heißt, das, wie du über dich selber fühlst, was du über dich denkst, ist ganz stark geprägt worden von deinem menschlichen Gegenüber. So Martin Buber sagt, wir haben diese zeitlichen Gegenüber. Dafür sind wir geschaffen, dass wir uns am anderen Menschen selber finden. Aber dann sagt Martin Buber, ultimativ findet sich das zeitliche Ich am ewigen Du. Und da sind wir beim Psalm 139. Wo David sagt, mein Ich findet sich im göttlichen Gegenüber. Im ewigen Du findet sich mein Ich. Und darin ruht mein Ich, mein Selbstbild, meine Identität ruht in meiner Begegnung mit Gott. Und jetzt hören wir, wie sich das beim David ausdrückt. Psalm 139, ein Psalm Davids, vorzusingen eigentlich, steht da. Also ein Lied, das durch Israel ging und was immer wieder gesungen wurde, eins der bekanntesten Lobpreislieder Israels. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ist das nicht schön? Es ist ein Nachklang zu gestern Abend. Gott sagt, ich habe David gesucht und gefunden. Und diese Erkenntnis klingt beim David nach und die darfst du für dich persönlich auch hören. Gott zeigt Interesse an dir und mir wie ein Forscher. Gott ist ein Forscher und sein Forschungsobjekt bist du. Er liebt es, dich durch und durch zu erforschen. Wissenschaftlich dich zu erkunden. Und dass ich sehe diesen Forscher, der mit großer Leidenschaft nicht ruht, bis er alles versteht. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich kann dir nichts vormachen. Ich sitze auf oder ich stehe, so weißt du's. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und wie beim äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht möge statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet. Und du hast mich gebildet in Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich weiß nicht, wann du das zuletzt Gott gesagt hast. Wann du das gebetet hast. Herr, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe? So groß wollte ich sie zählen. So wäre sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Soweit mal, wir lesen das auch noch zu Ende. Aber das ist zunächst mal etwas, was man mal wirken lassen darf. Was David hier für sich formuliert. Und ich frage mich, David, wann wirst du das geschrieben haben? Ist das eine ganz, ganz junge Erkenntnis als junger Mensch, als Teenager? Bist du gefüllt mit diesem Wissen um deine Identität in Gott, das ist so eine junge, unschuldige Erkenntnis? Oder ist das so der gereifte David? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann das gewesen ist. Das ist vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt tatsächlich manche junge Menschen, die sind mit diesem Wissen genährt worden und können da schon in jungen Jahren beten von Herzen. Werden aber 50 Jahre später verstehen, dass sie damals noch gar nichts verstanden haben. Aber sie beten das schon von ganzem Herzen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die können das in ihren ersten Jahren gar nicht beten. Die sind so im Selbstzweifel. Also wir wissen nicht, David, wann du das geschrieben hast, als junger oder als älterer Mann. Aber irgendwann bist du zu dieser Erkenntnis gekommen. Wunderschön. Und was sagt David damit? Mein ganzes Leben ist vor dir offen wie ein Buch. Gott, ist das Allererste, was er sagt. Es gibt nichts, was du nicht kennst. Mein gesamtes Leben existiert in deiner Gegenwart mit all dem, was mich ausmacht. Das sagt er damit. Alles. Mit all dem, was mich ausmacht, mit dem, was ich tue und lasse, mit dem, was ich rede und denke, mit dem, was ich empfinde, mit meiner Freude, aber auch mit meiner Depression. Ist das nicht interessant, dass er sogar sagt, auch wenn ich sage, Finsternis möge mich decken, wenn ein dunkler Schleier sich um meine Seele legt. Herr, ich kann vor dir sein in meinen Freuden und in meiner Depression. Und all das hindert dich nicht mit dem, wer du bist, da zu sein für mich. Das ist also mein ganzes Leben. Und er spricht dann auch von dem noch ungeborenen Leben. Er sagt, ja, ich bin, als ich noch gar nicht geboren war, als ich noch in der Mache war, als ich noch in der Ideenkiste Gottes war, so haben wir es unseren Kindern immer gesagt. Ihr wart in der Ideenkiste Gottes und irgendwann hat Gott aus dieser Idee eine Gestalt und eine Geschichte gemacht. Du bist eine Idee Gottes, die Gestalt und Geschichte wurde. Und als du noch eine Idee warst in Gottes Ideenkiste, im Verborgenen dann gemacht wurdest, in deinem im Mutterleib, da hat Gott mich schon gesehen, also noch beim ungeborenen Leben, bis auch dann alle Tage meines Lebens waren in deinem Buch geschrieben. Gott hat schon Tagebuch geführt, als du noch gar nicht geboren warst. Wusstest du das? Dass Gott alle deine Tage schon kannte, bis zum letzten Tag. Er wusste auch, wann das sein wird. Das weißt du nicht. Ich auch nicht. Gott weiß es. Gott kennt den allerersten Tag deiner Zeugung und schon vorher. Und er kennt den Tod deines, den Tag deines Sterbens. Mein ganzes Leben, sagt er, mit all dem, was mich ausmacht, ist dir offen, ist dir bekannt und lebe ich in deiner Gegenwart. Und das Eigenartige Gott ist, und das finde ich jetzt spannend, das macht mir keine Angst. Denn wenn wir das zulassen, das kann Leuten Angst machen. Und je nachdem, wie du bei diesen Worten reagierst, emotional, sofort, sagt das dir etwas über dein Gottesbild. Dass Gott alles von mir weiß, was macht das mit mir? Ich habe lange mit meinem Namen nicht versöhnt gelebt, mit der Bedeutung meines Namens. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und ich bin auch relativ konservativ groß geworden und hatte durchaus sehr viel Respekt, auch vor Gott, bis hin zu Angst. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es da in meinem Gottesbild eine Veränderung gegeben haben muss, weil ich habe lange Zeit mit meinem Namen nicht leben wollen. Also die Bedeutung habe ich möglichst nie gesagt. Gott ist mein Richter, weil solange ich Sorge habe, dass dieser Richter gegen mich ist, sollte ich diesen Namen auch wirklich sehr respektieren. Bis ich verstanden habe, dass dieser Gott ja gar nicht gegen mich ist, sondern für mich. Und ein Gott, der durch und durch mit allem für mich ist und mein Stellvertreter ist, mein Rechtsanwalt, mein Verteidiger, der mich raushaut aus etwas und nicht reinhaut. Das ist ein ganz anderes Bild. Mit was für einem Gottesbild lebst du? Weißt du, dass dein Selbstbild ganz stark hängt an deinem Gottesbild? Unser Selbstbild hängt ganz stark an unserem Gottesbild. Wie siehst du Gott? Wie empfindest du über Gott? Mit welchen Gottesbildern bist du groß geworden? Das wäre meine eigene Studie für dich. Mit was für Gottesbildern sind wir genährt worden über unsere Jahre? Und das, was du in den ersten Jahren deines Lebens immer wieder gehört hast, empfunden hast, das kriegst du nicht so einfach raus. Du kannst dann noch so evangelikal und richtig gelehrt worden sein über irgendwas, das bleibt dir ganz tief drin. Du kannst es hier oben alles besser wissen, aber dein Herz sagt dir die Wahrheit über das, wie du über Gott empfindest. Wie empfindest du über Gott? Ist er gegen dich? Oder ist er für dich? Und David hat eins verstanden. Dieser Gott mit all dem, was ihn ausmacht, ist für mich. Seine Gegenwart ist nur wohltuend. Ich habe keine Angst. Gott, es ist, macht mir interessant, aber überhaupt keine Angst, dass du alles von mir weißt. Das heißt, der muss sehr versöhnt sein mit seinem Gott. Der muss sehr versöhnt sein mit auch so manchen Unregelmäßigkeiten seines Lebens und seines Herzens, dass er sagt, okay Gott, ich weiß, du kommst offenbar sogar mit den Unregelmäßigkeiten meiner Seele zurecht. Ja Gott, du kennst auch meine schlechten Gedanken, aber es macht mir keine Angst. Das finde ich so schön. Ich darf so in der Gegenwart Gottes leben. Gott, du kennst auch heute wieder meine falschen Gedanken, meine unreinen Gedanken, meine bösen Gedanken. Herr, du weißt es, aber es macht mir keine Angst, weil es ist so befreiend, dass ich das auch vor dir öffnen darf und sagen, komm da hinein. Komm da hinein. Vergib mir, reinige mich, erneuere mich, überwinde meine schlechten Gedanken. Du kennst meine Depression, komm du hinein. Also da, wo wir uns verschließen wollen vor Gott, da haben wir ein Problem. Immer, das ist das Problem. Nicht nur Schuld gehört geöffnet, unser eigenes Herz gehört geöffnet. Da, wo wir uns vor Gott verschließen wollen, da haben wir ein Problem auch mit unserer eigenen Identität. Eine in sich ruhende Identität ist eine, die sich vor Gott unverschämt und ohne Ängste öffnet und darin sich selbst findet. Das ist so eine Beobachtung. Ist doch schön. Und dann diese Aussage, wo er sagt, du hast mich wunderbar gemacht. Gott, ich bin ein Piece of Art. Ich bin ein Kunststück, ein Kunstwerk. Weißt du eigentlich, dass du ein Kunstwerk bist? Und so viele Menschen zweifeln das zutiefst. Warum? Weil ihnen es vielleicht auch allzu oft gesagt worden ist. Du leistest nicht genug. Schau mal, wie du aussiehst. Du passt nicht in das Schema und was auch immer. Und diese Lügen, mit denen wir gelebt haben, diese Lügen, die uns eingetrichtert worden sind, die bleiben ganz tief sitzen. Und die Wahrheit macht frei. Und die Wahrheit ist, dass du eine Idee Gottes bist, die Gott sich selbst erfüllt hat. Ein Wunsch Gottes, ein Traum Gottes, den er sich erfüllt hat. Und wie der Michelangelo, es gibt ja diese Geschichte von Michelangelo, der große italienische Künstler, der viele, viele Arten von Kunstwerken macht und Bilder gemalt hat, aber eben auch den David, den kann man in Florenz kann man den besuchen. Aus Marmor, aus einem Marmorblock ist der geschlagen worden, dieser David. Und es gibt diese Geschichte, dass der Künstler irgendwann in einem Marmorsteinbruch war und dann diesen großen, riesen Marmorblock gesehen hat und sagt, das ist David. Und seine Beistehenden sagten, nein, das ist kein David, das ist ein Marmorblock. Ja, sagt Michelangelo, was ist das, was du siehst? Ich sehe das, was ich daraus machen werde. Ich sehe schon das Produkt, was ich daraus schlagen werde. Das ist David. Das kommt in mein Atelier. Dann hat der Künstler begonnen, aus diesem Marmorblock den David zu gestalten. Und ich sehe diesen Künstler mit aller Liebe und aller Kunstfertigkeit. Und hat dieses fast für die Ewigkeit geschaffene Kunstwerk da gemacht. Ihr Lieben, das ist ein Bild für dich und mich. Das, was wir Gott bringen können, ist unser Rohstoff, der Marmorblock. Ja, aber Gott als Künstler sieht immer schon das, was er aus dem machen wird. Und das liebt er. Das liebt er an dir. Er liebt an dir nicht nur, was du mitbringst, er liebt an dir auch das, was er aus dir machen wird. Ist das nicht schön? Das sollten wir uns verinnerlichen, ihr Lieben. Ich bin ein Kunstwerk mit dem, was ich jetzt schon bin. Und auch in meinen Ecken und Kanten, Herr, ich weiß, du liebst mich. Und darin werde ich stark. Ihr Lieben, darin kann ich stehen. Herr, ich weiß, du liebst sogar meine Ecken und Kanten, weil du sie noch runden wirst. Ja? Und das ist so schön. Also, er nimmt sich an, so wie er ist, in der Gegenwart Gottes, ist das Erste. Aber, und das sehen wir eben, bei diesem, was Gott noch aus ihm machen wird, da geht ja die Reise weiter. Wir haben dann etwas verstörende Worte, die ich jetzt ausgelassen hatte. Vers 19. Aber die müssen wir lesen. Ist alles da. Ja, Pauli, ist ja gut, ich schreie nicht mehr so viel. Der mag sich ja nicht schreien, merk schon. Also, aber bei den Sätzen, Pauli, will ich auch gerne rausgeben. Das ist Vers 19. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lächerlich. Und deine Feinde erheben sich mit frechem Mund. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Nun, das muss ich kurz etwas zurechtklären und dann hat uns das ganz viel zu sagen. Was sagt er hier grundsätzlich? Er sagt, lass mich hassen, was du hast, lass mich lieben, was du liebst. Das ist die Kernaussage von dem, lass mich hassen, Gott, was du hast, lass mich lieben, Gott, was du liebst. Und wisst ihr, das dürfen wir für uns übernehmen, dass er jetzt hier von Menschen spricht, die er hassen möchte, das müssen wir uns neutestamentlich auslegen. Neutestamentlich sagt uns Paulus im Epheserbrief, unsere Feinde sind nicht aus Fleisch und Blut. Menschen sind nie unsere Feinde. Wir haben nie zu kämpfen gegen Menschen. Punkt. Das heißt, immer da, wo im Alten Testament auch ein Hass und eine Feindschaft zwischen Mensch und Mensch definiert ist, müssen wir uns daran erinnern, das ist noch im Alten Bund. Da war das Evangelium noch nicht realisiert worden. Aber spätestens seitdem Jesus da ist, ist das Ganze da. Und von Jesus kommend gibt es, heißt es nie, lass mich Menschen hassen, sondern lass mich Feinde lieben. Also es geht hier nicht um Menschen, aber es geht um das, diese Erfahrung, dass da, wo mein Gott abgelehnt wird, ich auch Ablehnung erlebe. Dass da, wo Menschen Gott hassen, sie auch mich hassen. Und dass meine Identität sich ganz mit der Identität Gottes verbindet, ihr Lieben. Das ist das Geheimnis hier. Meine Identität verknüpft sich aufs Engste mit der Identität Gottes. Und wer Gott ablehnt, bei dem werde ich auch Ablehnung empfinden, weil ich mich so mit Gott identifiziere. Das ist so. Wenn ich mich mit einem Gegenüber eins mache, dann liebe ich, was dieses Gegenüber liebt. Ich hasse, was dieses Gegenüber liebt. Und wer mein Gegenüber liebt, den empfinde ich auch Liebe gegenüber. Und wer mein Gegenüber hasst, da werde ich mich auch gehasst empfinden. Und das ist diese Aussage hier. Gott, ich mache mich in meiner Identität durch und durch eins mit dir. Lehre mich zu hassen, was du hast. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Übrigens würde Jesus sagen, das heißt eben auch die Feinde. Ja, ja, auch die, die mich hassen. Werden wir bei David sehen. Auch David zeigt uns, dass er die Menschen, die ihn hassen, mit Liebe begegnet. Aber so, das ist diese Aussage, wo er aber sagt, ich möchte mich fernhalten von allem, was Gott ein Gräuel ist und möchte mich damit Gott ganz eins machen. Also das ist eine sehr schöne Kernaussage. Lass mich lieben, was du liebst. Lass mich hassen, was du hast. Ein Gebet, das ich dir empfehle. Bete das mal jeden Morgen. Herr, lass mich heute lieben, was du liebst. Und lass mich heute hassen, was du hast. Mach mein Herz mit deinem Eins. Das ist eine ganz wichtige Kernaussage unseres Betens, unserer christlichen Identität. Aber dann kommen wir zu den letzten beiden Versen, wo wir etwas wiedererkennen, aber dann wird ein Zusatz hinzugefügt. Da heißt es wieder, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Aber dann heißt es, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Ah, interessant. Denn der ganze Psalm hat damit begonnen, dass David erkennt, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Das ist gegeben. In dieser Tatsache lebe ich und ruhe ich. Aber er mündet damit, dass er aus genau dieser Aussage eine Bitte macht. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Das heißt, er macht aus dem bewusst eine proaktive Bitte und sagt dann auch, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und das ist jetzt die Antwort, die wir Gott geben dürfen, auch indem wir sagen, Gott, ich lebe in dem, ich ruhe in dem, dass du mich kennst, ich dir nichts vormachen brauche, Aber ich darf mich auch annehmen, wie ich bin, als dein Geschenk, als deine Idee. Aber Gott, ich habe verstanden, ich bin auf einem Weg. Und dieser Weg, der ist noch nicht fertig gegangen. Und unterwegs habe ich die Gefahr, mich auch dir zu versperren. Ich habe die Gefahr, mich vor dir zu verschließen. Da, wo mein Gewissen es mir vielleicht irgendwie verbietet, mich vor dir zu öffnen. Ich habe die Gefahr auch, mich falschen Optionen zu öffnen. Für meinen Lebensweg. Und ich möchte daraus eine ganz proaktive Bitte machen. Herr, lass mich heute in deiner Gegenwart so leben, dass ich hasse, was du hast, liebe, was du liebst, und sollte es irgendwo Korrektur bedürfen, Herr, korrigiere mich. Das sagt der Marmorblock zum Künstler. Herr, wenn es Dinge gibt, die du wegschlagen musst aus meinem Wesen, aus meinem Herzen, schlage es weg. Herr, mach aus mir, was ich vielleicht noch nicht bin, aber in deinen Augen schon bin. Gestalte mich, Herr, korrigiere mich, denn ich weiß natürlich auch, dass ich, so gut ich bin, so wunderbar ich bin, ich genauso auch verdorben bin. Das ist ja das, was wir von David sehen werden. Er ist fast zu gut, um wahr zu sein, und dann wieder auch so erschreckend böse. So ein Spiegel deines Lebens, Spiegel meines Herzens. Und das sind die beiden Realitäten meiner Identität. Zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß, in wem ich ruhe. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Halleluja! Aber gleichzeitig zu wissen, Herr, oh, du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig mit mir. Aber auch das ist meine Würde. Es ist meine Würde, dass ich ruhe in dem Wissen, Gott ist noch nicht fertig, aber er ist am Arbeiten. Er ist dran. Und soweit ein Lied von David. Und ist das nicht unglaublich, was uns Gott mit diesem Mann schenkt? Auch mit diesem Lied heute Morgen, Psalm 139, das Geheimnis einer gesunden Identität. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dazu berufen hast, dass wir in dir, Herr Jesus Christus, uns selber finden. Und danke dafür, dass du unser Leben geworden bist und dass Christsein eigentlich bedeutet, gesund Mensch zu werden. Ganz Mensch zu werden, so wie du es dir ursprünglich gedacht hast. Denn du, Herr Jesus, du schenkst mir meine Identität zurück. Du schenkst mir mein Ruhen in dir, in Gott zurück. Du schenkst mir mein Versöhntsein mit meinem Schöpfer zurück. Und du schenkst mir auch einen Weg der Versöhnung mit meinen Unebenheiten, mit meinen Schwierigkeiten, meinen Ecken und Kanten, mit meiner Schuld. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du das Geheimnis unserer Identität bist. Und danke, dass der David uns dazu dienen durfte heute Morgen. Und ich vertraue dir, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Worte des Davids mitgehen lässt in unseren Tag, in diese Woche. Und da, wo nötig, Herr, schenke auch in dieser Woche vielleicht so manches an, zu Recht Heilung, auch in unserer Identität, in unserem Ruhen in dir. Danke dafür, dass wir mit deiner guten, heilsamen, uns liebenden Gegenwart rechnen dürfen heute in jedem Augenblick des Tages. Und dass wir alles, was wir erleben werden und sehen werden und schmecken und riechen werden, dass wir es dir zur Ehre genießen dürfen und aus deiner Hand annehmen. Dir zur Ehre, Herr Jesus.